Ich grüße euch, ihr geschundenen blau-weißen Seelen da draußen, die eine harte Woche hinter sich haben, mit zwei torreichen, illustren Spielen, die für andere Vereine ganz gut ausgegangen sind, nicht für uns. Darauf werden wir aber heute zu sprechen kommen, denn wir sprechen über die Spiele gegen Dynamo, Dresden und Viktoria Köln. Und zu meiner Linken befindet sich, wie sollte es anders sein, der gute alte Lukas. Hallöchen.
Zu meiner Rechten befindet sich der Erdkunde-Experte Tobi.
Ja, der natürlich, das muss ich mir jetzt auch noch
ist ja. Ich wollte dir eine Chance geben, eine Richtigstellung zu machen.
Ja, es ist richtig. Wir haben ja über Ferl gesprochen und Gütersloh.
Genau.
Und warum auch immer mir, Google Maps hatte mir rausgespuckt, ihr Standort bis Gütersloh, dann habe ich es nochmal umgedickt, definiert oben nach Ferl bis Gütersloh, trotzdem kam da halt irgendwas mit 196 Kilometern raus. Ich war selber auch irritiert, weil ich mir das irgendwie nicht vorstellen konnte, aber in dem Podcast war man erstmal davon überzeugt, weil man ja auch nicht ruhige Recherchezeit hatte. Es sind nur 10 Kilometer, was dann halt auch mehr Sinn macht, von daher Entschuldigung für den Fauxpax. Ja, auch den einen oder anderen aufgefallen ist.
Wir sollten generell Zahlen vermeiden in diesem Podcast.
Also genau. Ich weiß auch gar nicht, wie Dresden ausgegangen ist. Wir gucken mal. Also, ne, es macht mehr Sinn, als wir gedacht haben. Trotzdem scheiße.
Dresden ist wie ein Schalke-Spiel ausgegangen.
Schlecht.
Ja, 0-4. Ja, der war nicht so gut. Nee.
Ist das nicht Schalke?
Ja, es kommt drauf an.
Wenn es eine Frau moderiert, dann ist es Schalke davon.
Ja, oder wenn Schalke so spielt, wie sie eigentlich spielen, dann ist es auch mal ein 0-5.
Das war übrigens, das stimmt auch. Das war natürlich eine Anspielung an die gute
Sportschau-Moderatorin. Ja, ich wusste nicht mehr, wer es gemacht hat und wann und wo, ist schon etwas länger her, aber es war, glaube ich, ganz witzig, ja.
Damals in den 80ern war es,
glaube ich. Damals, ich weiß genau. Die guten Anzeiten.
Ja, Dresden.
Dynamo Dresden, ja, der Tabellenführer war zu Gast im Emsland. Warum? Ja, das war der Spielplan. Also ja,
schade.
Die waren quasi dazu gezwungen, hier hinzufahren, aber ich glaube, es war für die auch gar nicht so schlimm. Für uns war es eher schlimm, ja. Wobei das Spiel noch weniger schlimm war als das Köln-Spiel, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil auch wenn man jetzt 4-0 verloren hat, war es für mich, als das Spiel vorbei war, halt so ein, wir haben es ja vorher, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, es ist halt ein Spiel, was du nicht unbedingt gewinnen musst, und gegen den Tabellenführer kann man mal verlieren. Die Art und Weise ist natürlich bedenklich, aber ja, es ist halt gekommen, wie es ist.
Ja,
aber
also um kurz Dynamo zusammenzufassen, punktemäßig Wunsch 3, Hoffnung 1, Realismus 0. So ist es ja, wenn man sich das so anguckt, und der Realismus sollte zuschlagen. Wir haben 0 Punkte mit nach Hause genommen, aber wie wir sie mit nach Hause genommen haben oder behalten haben oder gar nicht gekriegt haben, wie auch immer, war halt schlimm.
Ja. Am Anfang gab es noch ein Transparent, was die Mannschaft aufs Feld getragen hat. Ich weiß gar nicht, war das zu sehen? Ich konnte mich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben. Ich hab
zumindest auf Fotos auf Facebook.
Ja, Fotos auf Facebook habe ich es gesehen. Also werden sie es auf jeden Fall getan haben. Ich hab's, ich weiß nicht, ob die Kamera drauf gehalten hatte. Mhm. Ich habe nur halt in dem Interview hinterher, wo Thorsten Frings mit der NOZ oder mit MCV gesprochen hatte, war die Frage, was hat es denn mit diesem Gamechanger Transparenzaufsicht? Und dann hat er so rumgedruckt, wo ich hinterher nicht verstanden habe, was es jetzt immer noch war. Er hat gesagt, jo, die Mannschaft steht da voll hinter, wir unterstützen das, super geil. Und ich denke so, ja, okay, wäre halt schön zu wissen, was es war, weil Hashtag Gamechanger konnte ich mir jetzt irgendwie nichts drunter vorstellen, aber es ging um den Equal Pay Day.
Ich wollte gerade sagen, du hättest ja einfach nur ausrechnen müssen, weil Thilo stand da mit ein paar Spielerinnen. Ja,
ja, das war das.
Zusammengerechnet war ja, das dann jeweils der Marktwert.
Ja, das war das Bild, was dann auf Facebook war, aber die Mannschaft, die das aufs Feld getragen hat, da hatte ich das Bild mit der, wo die das aufgetragen haben, noch nicht gesehen, nur die Mannschaft, die das dann getragen hat. Und da habe ich überlegt, hä, what the fuck, was ist das jetzt? Und dann, ja, der Equal Pay Day, also ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war, wo wir gegen Dresden gespielt haben.
Der 10. Der 10. Nee, ja, aber der 10. ist der Equal Pay Day.
Okay,
der Equal Pay Day ist der 10. Das ist der errechnete Tag, bis wohin Frauen arbeiten müssen, damit sie genauso viel Geld in 2020 verdient haben wie Männer.
Ach so, ich dachte, das wäre der Tag, an dem die Frauen sozusagen anfangen, Geld zu verdienen, was die Männer schon vom 1.1. verdienen.
Nee, ich glaube, das ist so. Also
bis zu
dem Tag müssen sie arbeiten, seit 1. Januar 2020, um genauso viel zu verdienen, bis wie wir halt
schon
die gleichen am 31.12. zusammen hatten. Oder halt auch schon am 1. Juni, haha.
Ja, genau. Das ist die Lohnlücke sozusagen, die besprochen wurde, die jetzt auch dadurch medial wieder aufmerksam bekommen hat, was super ist. Auch schön, dass die
Männer... Jedes Jahr passiert, so ist es auch nicht. Ne?
Also das jedes Jahr, ja,
da muss man auch immer noch solange dieser Missstand noch da ist, keine Frage. Ne?
Ja, ich hatte mich gefragt, ehrlich gesagt, als er das gesagt hat, die Mannschaft steht da genau hinter. Ich hatte im ersten Moment halt gedacht, es geht da nur um das, im Fußball halt, ne? Also nicht gar nicht, dass es da auf allen Berufsgruppen geht, aber im Fußball ist diese Lohnlücke wahrscheinlich wahrscheinlich vor 3 Jahren dann sozusagen. Also was Frauen im Fußball, Profifußball verdienen im Gegensatz zu Männern. Also ne, auch beim SV Meppen ist diese Lohn, dieser Gap wahrscheinlich riesig. Also ich habe heute in der NOZ gelesen, Maxim Behrer hat einen Marktwert, der so hoch ist wie die der gesamten Frauenabteilung quasi, ja, oder noch höher.
Noch höher, ich glaube, die Frauen waren zusammengerechnet 375 und er ist 400.000.
Ja, genau. Ja, und der Etat ist 10-mal höher bei den Männern als bei den Frauen. Und ja, das ist ein Missstand, glaube ich, der in ganz naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft nicht behoben wird.
Nee, weil der Markt, also so doof das klingt, der Markt gibt es halt nicht her. Das Interesse am Frauenfußball ist leider noch viel zu gering.
Ja, wird ja immer höher, aber
es wird immer mehr, wird
genau. Noch ewig dauern.
Genau,
ob der sich jemals angleicht, so krass angleicht, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, zumal wir in dem Fall ja tatsächlich auch vom Bundesliga reden, im Vergleich zur dritten Liga.
Ja, das ist das
Traurige. Also es ist ja halt dann auch noch ein Höhenunterschied. Wenn du das dann tatsächlich auf Bundesliga-Männer-Herren-Niveau anheben wollen würdest, dann wäre es natürlich ein Problem.
Ja, also wenn du in die Bundesliga der Frauen mit der Männer vergleichst, wie da die Lohnlücke ist, das braucht man gar nicht ausrechnen. Das kann man auch nicht, glaube ich.
1 zu 1 Million. Und das war nicht mal ein Gag.
Nee. Ja. Ja, man kann jetzt natürlich versuchen, das zurückzurechnen, als wie es, ja, wie alt ist die Bundesliga, die Frauen-Bundesliga jetzt?
Mhm. Bestimmt schon,
wenn nicht ein bisschen mehr. Ja. Naja, 10, ich sag mal jetzt 15 Jahre. Ach, Zahlen wollten wir vermeiden, ne?
Ja, richtig.
Jetzt aber halt.
Das sieht man nicht. Schönen Gruß an Maria. Schreib uns, wie viele Jahre es sind.
Und halt, wie lange die Bundesliga der Männer schon existiert. Wenn man das jetzt zurückrechnet, kann es natürlich sein. Aber naja, egal. Jedenfalls ein Missstand, auf den man hinweisen wollte. Und schön, dass die Mannschaft das gemacht hat, der Männer. Die Frauen haben es ja am Spiel gegen Wolfsburg logischerweise auch nochmal gemacht. Ich weiß gar nicht, haben das die Meppner zum ersten Mal gemacht, gefühlt?
Ich glaube,
Du würdest auch sagen, also die Frauen...
Ich würde mich nicht erinnern.
Bei den Frauen war es, glaube ich, schon häufig, also bestimmt jedes Jahr. Aber bei den Männern weiß ich es nicht.
Ja.
Aber gut, kommen wir zum Fußball zurück. Also, ja. Es gab keine Wechsel im Vergleich zum Spiel davor gegen Kaiserslautern.
Ja,
stimmt, da war ja was. Und
der Rasen des Schreckens.
Der Rasen des Schreckens, sehr gut. Gab eigentlich auch keinen Grund, weil der Einzige, der dann jetzt gegen der Wechsel zum Beispiel bei Viktoria Köln war, dann halt Yannick Osei, der war halt gesperrt hier. Und ja, das hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert, dachte man. Ja, und dann ging das Spiel los, hat es nicht mehr so gut funktioniert.
Ja, Dresden hat schnell nicht mehr.
Dresden hat quasi gleich seine Favoritenrolle eingenommen. Und hat in der dritten Minute auch das 1-0 gemacht. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen zurück überlegt, seit dem Tegucigalpa-Spiel, haben wir immer so ein Blackout in der Abwehr. Und auch seit dem Spiel haben wir auch so eine Riesenchance zugelassen innerhalb der ersten 15 Minuten. Also 5 bis 10 Minuten oder 15 Minuten von mir aus auch. Ich weiß nicht genau, wann das Tor da gefallen ist bei Tegucigalpa, aber auch jetzt, wir haben gegen Saarbrücken zwar 1-0 gewonnen, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir da in den ersten paar Minuten eine Riesenchance zugelassen haben, die halt nicht verwertet wurde. Halle war so, Kaiserslautern war so und ein paar Spiele noch dazwischen, die mir jetzt nicht einfallen, aber wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir halt die ersten paar Minuten so ein bisschen verschlafen und Dresden ist halt Dynamo Dresden.
Ne? Tatsächlich ist das auch ein Problem, das wir in den Saisons davor schon hatten.
Ja, genau. Ja,
aber dass es zu Beginn einer Halbzeit immer schlecht aussah, die ersten 10 Minuten des Todes etc.
Ja.
Wir erinnern uns daran, dass wir sowas schon mal diskutiert haben und jetzt sind wir an dem gleichen Standpunkt wieder.
Mhm. Ja, nur diesmal halt immer sofort, dass man nicht ins Spiel reinkommt. Ja, Dresden.
Und man lässt sich davon auch mehr schaden, hatte ich. Also zumindest jetzt in den beiden Spielen das Gefühl.
Ja, Dresden ist halt. Ist halt der Aufsteiger jetzt. Also ich würde mal einfach behaupten, die ersten beiden, Rostock auf Platz 2, sind auch schon so weit vorne, wo ich einfach mal sage, die werden unter den ersten 3 sein. Ob die jetzt aufsteigen, weiß ich nicht. Also ja, auf Platz 3 ist, glaube ich, Ingolstadt. Aber Rostock und Dresden sind eigentlich so stark. Also Dresden ist nämlich ein klarer Aufsteiger. Rostock eigentlich auch, aber den würde ich noch zutrauen, dass die vielleicht noch auf Platz 3 abrutschen.
Sie ist noch ein bisschen verborgen.
Ja, aber ich glaube halt, dass die trotzdem da so oben bleiben, weil die auch echt gute Arbeit leisten. Ja, aber Dresden hat halt diese Chance direkt genutzt. Also Hosina hat auf Daferner geflankt, der Jibi halt sehr schlecht aussehen hat lassen. Also eine Körperdrehung hat da gereicht. Domaschke sah auch ein bisschen unsicher aus, weil der Schuss war sehr nah. Ich glaube, er hat ihn sogar noch ein bisschen abprallen lassen und dann bestand es halt 0-1. Eine Unsicherheit, die man von Erik absolut gar nicht gewohnt war. Also er hat uns ja so auf den Arsch gerettet, halt auch bei diesen Szenen, wo wir den Gegner halt eingeladen haben, war Erik immer zur Stelle.
Ja, und auch beim Köln-Spiel hat Erik uns x-mal den Arsch gerettet. Das können wir auch schon mal vorwegnehmen.
Ja. Ja, also da stand die Abwehr nicht gut. Also Janik Jeskaczewski, wir nennen ihn immer gerne Jupp, weit aufgerückt. Husina dann gegen Bünning, schwaches Zweikampfverhalten von beiden und ja, dann die Flanke war stark und Jebi, wie gesagt, sah auch nicht gut aus, aber da sahen halt die drei Abwehrspieler ziemlich schlecht aus. Ja, das Spiel hat mich so ein bisschen wieder an unseren ganz schwachen Saisonstart erinnert. Also hohe Außenverteidiger haben wir ja sowieso immer. Die ja, beim Ballverlust ist das immer ein bisschen schwach, wenn auch ja, wenn die Fehler im Spielaufbau passieren, dann entstehen so krasse Räume halt, weil die Innenverteidigung auch sehr, sehr hoch stand. Also, boah, ob man so gegen Dresden spielt, ich habe es ja eigentlich im letzten Podcast gesagt, ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass man sich mehr auf die Defensive konzentriert, was ja jetzt in den letzten Spielen hat nicht mehr so gut funktioniert. Wir haben jetzt, glaube ich, mit dem Köln-Spiel reingenommen, entweder 9 oder 10 Spiele in Folge jetzt nicht mehr zu null gespielt. Mhm. Wir hatten ja mal eine Phase, wo wir dann 6 Spiele in Folge halt irgendwie zu null gespielt haben, eine richtig gute Abwehr gehabt und auch ja, da war Erik, glaube ich, auch der Mann mit den meisten zu null Spielen. Ja, und das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Man versucht sich jetzt ein bisschen mehr auf die Offensive zu konzentrieren. Funktioniert aber in meinen Augen nicht so ganz. Das ist wirklich ein Problem.
Zumindest im Augenblick nicht. Nee. Zwischenzeitlich hat es ja auch schon funktioniert, das darf man ja noch nicht vergessen, ne?
Ja, stimmt, aber die letzten paar Spiele funktionieren halt nicht mehr und da muss man wirklich dran arbeiten, weil die Defensive halt wichtiger ist als die Offensive im Abstiegskampf. Ist klar, wenn du kein Tor schießt, dann bringt dich das natürlich auch nicht weiter, aber eine Defensive gibt Sicherheit und eine Sicherheit im Spiel hilft dir mehr, Punkte zu holen als, ich sag mal, wenn du zwar 3 Tore machst und dir aber 4 fängst, ja, wenn du 3 machst und kassierst nur 2
Spiele, ne?
Ja, wenn du 3 machst und kassierst nur 2, ist natürlich alles gut, aber ehrlich gesagt, ist es lieber 1-0 zu gewinnen oder vielleicht auch mal 0-0 zu spielen und nicht hinten so offen zu stehen. Also,
als 4-0 auf die Fresse zu kriegen.
Ja, gut, gegen Dresden kann das mal passieren, ja. Deswegen will ich da, das Spiel wollte ich, habe ich sowieso
nicht so passieren. Schlecht. Das kann passieren, das darf aber nicht passieren.
Ja. Iga und Bera haben mir auch nicht so gut gefallen, also waren irgendwie kaum eingebunden, also ob das jetzt genau krass deren Schuld war oder am Spielsystem lag, aber das ist, hat mir auch im Köln-Spiel ein bisschen, ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen, die Rolle der beiden. Ja,
ist obwohl halt, das ein Duo war, das echt vor ein paar Wochen, also vor ein paar, ja, Wochen, vor ein paar Spieltagen noch sehr gut funktioniert hat einfach.
Ne? Sind auch immer noch gute Spieler auf jeden Fall. Bera halt mehr der offensive Typ und Egerer mehr der defensive. Aber irgendwie hat es mir nicht so gefallen, weil die beiden, ich weiß nicht, ob die Rollenverteilung nicht so geklappt hat, weil die mehr so auf einer Linie gestanden haben und halt der eine war dann immer schlecht anspielbar, einer von beiden, also und ja, nach hinten gearbeitet wurde nicht, nach vorne ging wenig, Aufbauspiel hat nicht so funktioniert, das hat man ja dann meistens über lange Bälle über außen probiert, was ja auch okay ist, also wenn es funktioniert, aber eigentlich ist einer, sind die beiden ja auch dafür da, also oder einer der beiden. Ja, das war halt, ja, schwach. Also, ne, wir sind immer noch am Anfang der ersten Halbzeit. Wir sind noch vor dem 2-0. Also,
ich sagen, wir haben noch nicht erwähnt, dass es 2-0 steht. Von daher wissen
wir. Ich hab mir zu diesem Spiel, glaube ich, in den ersten 10 Minuten mehr Notizen gemacht als für so manche Spiele die ganze Halbzeit. Also, ja, mir ist auch oft aufgefallen, wir hatten ja von Minute 7 bis 13 circa, ne? Zarte so Offensivbemühungen. Also, man hat reagiert auf trotz, dass der Tabellenführer 1-0 führt im Emsland, hat man versucht, das ja das
Pressing zu erhöhen.
Zu erhöhen, genau. Und ja, es hat halt nicht so richtig funktioniert, weil man im Dribbling halt oft gegen 2 oder mehr Verteidiger war oder Gegenspieler. Also Dresden spielt ja mit Dreierkette, das ist was ich ja ehrlich gesagt ganz cool finde. Was aber die perfektioniert haben in meinen Augen. Also die hatten quasi immer Überzahlspiel im Angriff oder in der Defensive, in unserem Angriff, in unseren Angriffsphasen. Und ja, Hammer, ehrlich gesagt. So haben die ja Umschaltmomente verhindert. Auch unser Aufbauspiel haben sie durch Pressing früh gestört. Also das war eigentlich ein Spiel, was ja, wo man quasi seit dem 1-0 keine richtige Chance mehr hatte. Ja. Nach dem 2-0 habe ich schon gesagt, das Spiel ist durch. Also da gibt es eigentlich nichts mehr, wo ich mir Hoffnung rausziehe. Also nicht nur, weil wir schlecht spielen oder schlechter spielen, aber halt einfach, weil unfassbar stark war. Also muss man halt einfach sagen. Ja, ich weiß nicht, ist mir jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal aufgefallen bei dem Spiel, diese Abstöße, die wir hatten. Also es stand immer, also Erik hat immer kurz abgespielt, immer auf Yibi und wurde immer direkt angelaufen. Das ist mir beim Viktoria-Köln-Spiel aufgefallen, das ist mir hier aufgefallen. Also kurz gespielt. Man hat sich versucht, da spielerisch aus zu befreien, aber ehrlich gesagt funktioniert das in meinen Augen nicht so gut, wenn du von drei Leuten angelaufen wirst. Dann ist meistens trotzdem der lange Ball, der gezogen werden muss. Also ich will jetzt nicht sagen, dass einfach langes Holz auf Bure und der verteilt ihn wohl irgendwohin das Rätsel der Lösung ist, aber vielleicht trotzdem etwas
vielleicht Chipbälle. Gegen so einen Gegner zumindest, ne?
Was?
Gegen wen? Gegen so einen starken Gegner wie Dynamo Dresden, wo du halt eventuell auch diesen Überraschungsmoment eher brauchst, als dass du ein geordnetes Spiel herbeiführst. Das hat ja ganz offensichtlich nicht funktioniert.
Ja, oder Chipbälle vielleicht auf das Mittelfeld. Also
Chipbälle.
Oder auf die Außenverteidiger, ich weiß es nicht. Also da ich kann ja immer nur sehen, was ich kann nicht jetzt Rätsel Lösung geben, leider, weil ich so nah dran dann doch nicht bin. Ich sehe halt nur und ich denke mir so, boah, funktioniert irgendwie nicht.
Nee.
Ja, zweite Bälle halt auch lange Bälle dann waren gefühlt immer sofort beim Gegner. Also Dresden hat halt wirklich echt ein unfassbares Spiel gemacht. Und es kam dann halt auch schon zum 2-0 durch einen Freistoß, den man mal so machen kann, würde ich sagen. Also war Ballverlust
im Spielaufbau, ne?
Ja, war Top 1, genau.
Ja.
War ein Ballverlust im Spielaufbau durch Amin und Foulspiel von Guda und Bünding, also beide sind in den Zweikampf gegangen und haben dann den Dresdner umgemäht. Zentral vorm Strafraum, aus 17, 18 Metern, ne? Wenn Dresden mit breiter Brust da steht, der Kommentator sagte, der wusste wohl genau, dass er den so wollte und glaube ich ehrlich gesagt auch, das war kein Zufallsprodukt, das war genauso gewollt, das war genauso getreten, wenn du auf Platz 1 stehst mit keine Ahnung wie viel Punkten Vorsprung, wenn du 1-0 führst.
Dann hast du auch das Selbstbewusstsein.
Wenn du wenn du das Spiel kontrollierst, dann war es eigentlich klar. Ja, wie gesagt, das Spiel war da ab da durch, plätschert so ein bisschen vor sich hin. Dresden ist zufrieden, will jetzt nicht unbedingt das letzte Risiko eingehen, kann einfach nicht gegen diesen starken Gegner irgendwas ausrichten. Ja, und wenn Dresden dann mal ein bisschen auf die Tube gedrückt hat, dann wurde es auch fast immer gefährlich. Also war fast immer im Abschluss jeder Angriff, also nicht immer aufs Tor, aber halt dann doch vielleicht übers Tor knapp oder knapp neben das Tor oder aufs Tor, genau. Gefährlich für unser Tor. Auch was sich so langsam abzeichnet, schwache Standards wieder mal. Also beim Viktoria Köln-Spiel sind die Standards eigentlich immer ganz gut gekommen, aber sind halt nicht verwertet worden. Und hier fehlt es, glaube ich, an beidem.
Ja, ich glaube auch, dass da irgendwann halt Mutlosigkeit, Kraftlosigkeit und nicht mehr der richtige Wille da waren, um da noch wirklich was umzusetzen. Und dann verhaust du natürlich auch die Standards. Das ist ja. Was traurig ist, dass man sich halt in der ersten Halbzeit bei so einem Fußballspiel schon, ich sag mal, ganz plump aufgibt.
Ja,
ich meine, du musst mit nichts rechnen, aber du musst auch nicht so spielen, als ob du einfach sagst, das ist Dresden, da rechnen wir nicht mit.
So war es, würde ich das der Mannschaft nicht vorwerfen.
Nein.
Weil ich glaube, die haben wohl probiert, aber wenn jede fußballerische Aktion, die du da startest, im Keim erstickt, dann nimmt dir das auch einfach den Mut, den Kampf. Geist, weiß ich nicht, aber weil wenn du das Gefühl hast, alles, was ich hier probiere, klappt nicht, dann hast du im Kopf eine Blockade. Ja. Und das will ich jetzt nicht mit, die haben nicht alles gegeben, sondern der Gegner war halt einfach in allen Belangen überlegen.
Ja, ich meine, die Kraft ja dann quasi auch geraubt, dadurch, dass du versuchst und anläufst und dann irgendwann bist du halt auch platt.
Ja, aber trotzdem, dass wir 2-0 zurückgelegen haben, du kannst natürlich sagen, scheiß drauf, wenn wir 2-0 zurückliegen, vielleicht irgendwie versuchen, ein Tor zu machen, dann können wir ruhig hochstehen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich so ist. Also 4-0 auf die Fresse kriegen ist schon hart, ist aber noch okay, aber hätte noch höher ausgehen können und dann, weiß ich nicht. Aber gut, wir wissen ja, wie Köln ausgegangen ist, von daher ist es ja eigentlich wurscht, was wir jetzt hier sagen. Aber ist mir aufgefallen, dass Jibi dann mit Ballverlust fast an der Mittellinie steht, also den Verteidiger an der Mittellinie.
Das war schon in der zweiten Halbzeit, ne?
Zweite Halbzeit, ja, genau. Halbzeit war durch dann, genau. Das war die zweite Halbzeit. Und was dem Spiel so ein bisschen auch den kompletten Zahn gezogen hat, war ein fragwürdiger Elfmeter in der 52. Minute. Ja, Bünding und der Ferner gehen beide zum Ball, hauen sich beide irgendwie gegenseitig um. Also gefühlt eher der Ferner Bünding. Bünding steht vielleicht eher so, dass man das vielleicht anders sieht. Keine Ahnung. Aber war absolut kein Elfmeter. Und war halt ein stark getretener Elfmeter von Hosina. Ja, und jetzt liegst du 3-0 zurück gegen den Tabellenführer. Ja, kann man nicht mehr zu dem Spiel sagen, eigentlich fast. Also wir können es natürlich noch eben kurz zu Ende besprechen, weil es gab auch noch ein paar Offensivbemühungen, die im Ansatz okay waren, aber ausgeführt.
Ja, letzten Endes ja zu nichts geführt haben.
Ja, aber das wie gesagt, gegen Dresden, die 3-0 führen, ist das auch schwierig, da noch versuchen, irgendwie das Spiel rumzureißen.
Vor allem weißt du dann halt auch tatsächlich nicht mehr, was das richtige Mittel ist. Willst du jetzt noch versuchen, noch ein Tor zu machen, damit du ein bisschen Kosmetik hast, oder versuchst du hinten dicht zu stellen, damit du halt noch viel mehr Tore kassierst, um das Torverhältnis einigermaßen zu halten?
Genau, Torverhältnis muss man auch immer sagen, ist auch immer wichtig, gerade wenn man
gerade bei unserer engen Liga, guck dir das an, vor dem Spiel mit Viktoria Köln waren wir gleich auf, ne? Und wegen dem Torverhältnis, glaube ich,
gleich auch womit?
Also gleich auch von den Punkten her.
Mit wem?
Viktoria Köln.
Achso, wir waren nach dem Spiel, glaube ich. Ich glaube, Viktoria Köln hat an dem Spieltag gewonnen. Ja, ich glaube, die hatten gewonnen gegen Lübeck 2-1.
Ich meine vor dem Spiel gegen Viktoria Köln.
Achso, ja, da waren wir punktgleich, genau, das stimmt. Ja, das war sehr.
Deswegen ist da halt das Torverhältnis auch schon eine wichtige Nummer.
Jo. Ja, man hat dann noch in der 64. ausgewechselt, auch Wechsel, wo. Die man sonst eigentlich nicht so tätigt, da war vielleicht so die Idee, ja, wir probieren mal ein bisschen was. Also Pio kam wieder rein, der hat ja die letzten paar Spiele immer auf der Bank Platz, also das ganze Spiel auf der Bank Platz nehmen müssen. Man hat eher FCF gebracht, aber nach seiner Vertragsverlängerung hat man, vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass man sagt hier, der hat verlängert, der kriegt die Spielzeit, vielleicht ist das auch ein Wink, FCFs Vertrag läuft aus, vielleicht möchte FCF lieber den Feind verlassen, oder man möchte ihm zeigen, wenn du verlängerst, kriegst du wieder Minuten. Ich weiß es nicht.
Ja, genau. Ich glaube nicht, dass man so rumdenkt, also dass du irgendwie ihn unter Druck setzt und sagst, du darfst nur spielen, wenn du auch verlängerst.
Nee,
so,
das wird man nämlich glaube, sagen, aber
ja, nein, zeig. Ich habe es nur mal kurz zusammengefasst. Ich glaube eher, dass es tatsächlich so ist, dass man sagt, okay, wir könnten, Pio ist eine Säule, auf die können wir bauen, da haben wir den Vertrag schon vorliegen, also gib ihm halt auch schon mal Spielminuten, damit er die Praxis irgendwie für sich behält, weil das ist vielleicht einer, auf den wir nächste Saison bauen müssen.
Ist ja auch nicht schlimm, Pio ist ja auch ein guter Mann.
Ja, definitiv. Bisher, also unsere Vertragsverlängerung sehr gut, mir fehlen noch ein paar.
Ja, absolut. Ja, Krüger und Pio kamen rein halt für Hämlein und Egerer. Egerer hat mich ein bisschen gewundert. Gab es hinterher auch noch ein Interview, wo sie sich dann verletzt oder so. Also, nee, ist alles Belastungssteuerung. Ne? Wir haben viele englische Wochen, da muss man mal ein bisschen gucken, dass man mit den Kräften haushaltet. Und das, wenn das so ist, finde ich das sehr gut. Weil, gut, wenn man nach Leistung geht, hätte man alle auswechseln können.
Einer der wichtigsten Männer auf dem Platz. Wenn nicht der Kapitän, wichtigste als Capitano.
Ja, eben, genau. Und deswegen, wenn der sich verletzt, wäre es natürlich nie so gut. Nee. Und der muss auch fit sein, klar, für die wichtigen Spiele, die jetzt noch kommen. Ja, Dresden kontrolliert halt komplett das Spiel. Meppen kommt maximal bis zum 16er. Also sozusagen kann man fast schon so zusammensetzen. Sehr viele Fehlpässe gab es. Und in der 72. Minute ein 0-4 der etwas kurioseren Art, sage ich jetzt mal.
Ja.
Oh, also Erik, ein Fehler von ihm, den man so eigentlich nicht...
die letzten Monate nicht gesehen hat.
Nee, gar nicht gesehen. Also wenn, dann lieber in einem Summenspiel als in einem anderen Spiel auf jeden Fall, dann scheiß drauf, dann ist es halt so ein Ding. Ja. Lieber da halt mal einen vom Bug und dann wieder Weltklasse halten. Hat ja gegen Köln auch einen super Job gemacht, also
definitiv.
Dann ist das nicht so wild. Aber ja, geht natürlich klar auf seine Kappe, das Ding. Ja, Bosic kommt noch für Tanko in der 20, also in der Minute, als das Tor gefallen ist danach, dann... Rahman und Anamat. Rahman hat seine ersten Minuten gekriegt.
Was auch schön ist, dass er wieder da ist und wieder einsatzbereit ist. Ne?
Wird, glaube ich, auch eine wichtige Säule für die nächsten paar Spiele.
Denke ich auch.
Anamat, für Guda und Bäre, also Standardwechsel so. Dann gab es Anamat, die hatte die eine Riesenchance. Wir hatten uns eigentlich auch ein Tor verdient gehabt, fand ich, in der Szene. Aber ja, es war halt, passt halt zum Spiel, sag ich jetzt mal.
Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße.
Dass das Ding natürlich, er tankt sich gut durch die den Ball rausgetreten sozusagen, dann gab es halt hat er sich den Ball genommen, ist dann durch den Strafraum gegangen, hat aber nur den Pfosten getroffen leider, also war ein schöner Abschluss auch, der Tor wäre da nie hingekommen, aber er ist halt nur an Pfosten gegangen und ja, passt halt wie gesagt gut. Ja. Und Erik hatte zum Schluss auch nochmal seinen starken Moment quasi, also da durfte er
sich trotzdem nochmal aufsteigen. Seinen Lappalie nochmal wieder gut machen.
Ja, genau. 0-5 wäre echt bitter gewesen. 0-4 ist natürlich jetzt auch. Aber man kann sagen, wir sind genauso gut wie Ingolstadt, die auf Platz 2 standen, jetzt Dritter sind. Von daher nehme ich das doch gerne noch so hin. Und ja, das.
Mit Ingolstadt scheuen wir nie den Vergleich.
Nein, natürlich nicht. Ja, und das sind so, wie das Hinspiel ist auch das Rückspiel ausgegangen. Also nicht genauso, aber halt von den Punkten her. Das Hinspiel mit 3-0 verloren. Jetzt 4-0. Also. Wie gesagt, da konnte man nicht unbedingt mit Punkte rechnen. Das ist auch in meiner, wir steigen nicht ab, meine Statistik, die ich jetzt so geführt habe, auch nicht so wild, dass wir verloren haben, weil wir haben das Hinspiel auch verloren. Ich habe ja gesagt, wenn wir die Rückspiele genauso spielen wie die Hinspiele und halt irgendwo noch einen Punkt mehr holen, steigen wir nicht ab, weil dann haben wir hatten ja 22 Punkte, wenn wir 23 Punkte und haben wir 45 Punkte. Mhm. Und ja, dann steigen wir nicht ab, weil das ist so immer diese, in der Bundesliga sagt man 40-Punkte-Grenze, ihr habt eine 45-Punkte-Grenze.
Ihr habt ja ein paar mehr Mannschaften, ne?
Ja, genau. Wir haben jetzt schon gegen ein paar Mannschaften halt schon mehr Punkte geholt als in der Hinrunde. Hier, da fällt mir ein Unterhaching. Da fällt mir ein
Unterhaching.
Unterhaching, auf jeden Fall. 1860 natürlich. Ja. Saarbrücken war noch ein Rückrundenspiel.
Nie zu vergessen
Unterhaching. Egal.
Was? Nicht zu vergessen Unterhaching.
Unterhaching, genau. Ja. Unterhaching haben wir besser gespielt. Genau, Saarbrücken war noch das Hinserie. Darf man nicht vergessen. Ja, deswegen. Also, aber kommen wir zum Köln-Spiel. Haben wir.
Warum?
Ja, du, das bringt der Job mit sich.
Ja, der Job. Hey Boss, mein Gehalt ist nicht gekommen.
Ja, du bringst auch keine Leistung.
Achso, danke.
Ja, Hinspiel haben wir auch 1-0 verloren, wie das Rückspiel auch. Also geht das auch noch in die Liste von wegen, ja, ist okay. Aber eigentlich vor dem Spiel hat man sich gedacht,
das wäre ja, die Möglichkeit gewesen, diesen Punkt zu holen.
Genau, ja. Aber haben wir ja gegen Unterhaching zum Beispiel geholt. Ja, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, denkt man sich, ja, komm, Dresden abgehakt, jetzt kommt Viktoria Köln. Ja,
richtig.
Dann hätten wir erstmal weniger zu tun mit dem Abstiegskampf.
Gehst du mit ganz anderem Mut wieder ran und sagst, ja, hier, schlechtes Gefühl, ist bei mir noch nicht zu Hause, ehrlich gesagt, Dresden, das musst du ad acta legen, das ist halt, das ist hier der Trommelwirbel Nummer 1 in der dritten Liga, die wollen hoch und da kannst du dich auch nicht aufhalten. Die
Bayern der dritten Liga, wie ich gerne sage.
Ja, richtig, jetzt kommt Köln und die kannst du erstmal richtig ordentlich lang machen.
Ja, genau.
Nach dem, was du an Leistung halt quasi gebracht hast vorher. Ja gut, die Mannschaft hat uns leider eines Besseren belehren müssen.
Ja, also ich bin ja immer noch ein bisschen unschlüssig, wie man dieses Spiel so einordnet.
Ja, ist schwierig. Letzten Endes, also wenn wir jetzt nur über Einordnung reden, also der letzte Wille hat irgendwie gefehlt, aber man war auch nicht so ganz unterwürfig.
Okay, schöner Vergleich, ehrlich gesagt. Ja, aber ich scrolle und schreibe ja auch gerne mal durch im Fanforum oder durchs Fanforum. Mhm. Und da ist der Tenor doch sehr, sehr düster, also dass wir absteigen werden und alles. Kann ich nachvollziehen, dass man gerade nach so einem Spiel, das ist, würde ich sagen, eins der bittersten Spiele auf jeden Fall die Saison, ja, die wir verloren haben. Emotional würde ich sagen, das war wie in unserer zweiten Saison die Niederlagen gegen die Würzburger Kickers und gegen Groß-Hasbach. Das waren zwar noch etwas andere emotionale Nackenschläge, weil das jeweils Gegentore in der Nachspielzeit waren. Und halt, wir waren unterm Strich. Muss man sich auch immer noch zu vor Augen fühlen. Wir stehen jetzt immer noch mit 5 Punkten überm Strich. Also 5.
4, ne?
5, glaube ich.
Mit Zahlen haben wir es nicht so. Wir machen weiter.
Genau. Also je nachdem. Man muss ja sagen, Uerding ist natürlich das Zünglein an der Waage. Wenn Uerding...
Uerding spielt die Saison durch. Ich habe mit denen gesprochen.
Ach so, ja. Es gibt Tabellen. Ich
bin der neue Investor, Hauptsache.
Du bist das, ja. Hast du auch Geld für die Mannschaft gespendet?
Ja, selbstverständlich.
Ja, es gibt halt Tabellen, da sind die 3 Punkte noch nicht abgezogen bei denen, dann wären es, glaube ich, 4. Es gibt halt Tabellen, da
es sind 5.
Es sind 5, genau, da sind die 3 Punkte abgezogen. Es gibt aber, ich muss dich auch in Schutz nehmen, auch wenn es mir weh tut. Da sind die 3 Punkte noch nicht abgezogen, dann sind es, glaube ich, 4. Oh. Es kann sein, dass es in der NOZ sogar noch so steht.
Oder? Ist egal, auf jeden Fall ist es mehr als ein Spiel, was schon mal noch gut einigermaßen ist. Wichtig ist.
Ja. Und wenn Uerding halt, ja, den Spielbetrieb abmeldet und die als erster Absteiger feststehen, gehen uns halt 3 Punkte flöten. Man kann das jetzt natürlich nicht so umrechnen, dass es dann nur noch 2 Punkte sind, weil irgendwelche Leute haben auch schon gepunktet gegen Uerding. Oh. Unter anderem Lübeck und ich glaube Kaiserslautern.
Was gut ist.
Ja, was gut für uns ist, das ist so. Die verlieren ja dann logischerweise auch ihre Punkte. Aber ich würde jetzt einfach mal damit rechnen, dass wir jetzt 5 Punkte Vorsprung haben. Und das ist halt immer noch, sag ich mal, besser als 4 Mannschaften. Unter Pflicht zu stehen. Ja. Und deswegen muss man die ganz dunkle Sichtweise noch nicht rausnehmen. Auch nicht, wenn man sich das Spiel anguckt. Wir wollen ja das Spiel noch besprechen. Fällt mir gerade so ein. Ja. Also es gab einen Wechsel. Ose kam rein für Alassane. Mhm. Genau. Okayer Wechsel. Ja, Yibi hatte ein bisschen schlecht ausgesehen beim 1-0. Hat auch viel gespielt. Da kann man auch sagen, dem kann man auch mal eine Pause gönnen. Was ja auch mal gut ist. Und ja, man muss schon sagen, die ersten 5 Minuten hat man mehr auf Sicherheit gesetzt, weil die ersten 5 Minuten gab es halt keine starke Aktion von den Kölnern oder auch keine von uns. Offensichtlich
hat man sich ja selbst richtig analysiert, ja, und gesehen, in den ersten 5 Minuten ist es bei uns zu wackelig, lass uns mal ein bisschen mehr auf Safety First gehen.
Ja, ja.
Was ja vom Grundsatz her nicht schlecht ist. Erstmal ankommen.
Genau, erstmal ankommen, man muss ja nicht immer auf Teufel komm raus. Man kann natürlich sagen, ja, man muss erst ein paar Minuten ein paar Tore machen. Ja, das ist ja wie gegen Ingolstadt, aber das war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt durch Pressing, sondern halt durch... Ja, bisschen glücklich.
Ja.
Deswegen, ich finde das auch gut. Wie gesagt, ich bin ja immer noch jemand, der so ein dreckiges 1-0 sich auch ganz gerne anguckt. Und gute Abwehrleistung finde ich halt auch guten Fußball.
Das ist meine Lieblingsspielerinnerung an Hansa Rostock. Der dreckige Sieg seiner Zeit.
Das war die Saison?
Nee.
Das war nur, achso, den meinst du, das ist 2-1.
Ja.
Nee, diese Saison hatten wir auch ein interessantes Spiel gegen Hansa Rostock. Ja, aber Köln hat so langsam dann das Ruder in die Hand genommen, sagt man das so? Nee, ne? Das Zepter in die Hand genommen? Das Ruder auch, sagt man das auch? Okay. Ja, wurde halt stärker. Also Köln, muss man dazu sagen, hat eine, ich glaube, es gab ja eine interessante Statistik, dass wir...
Haben den Geißbock an der Hörner gepackt.
Na, das ist ja ein anderes Köln, das kannst du so nicht sagen. Das kann man also gehört, wenn ich das sagen kann. Also die haben ja, glaube ich, irgendwie alle Heimspiele dieses Jahr irgendwie verloren oder die letzten 5, 6 irgendwie und wir haben auch außer noch nicht gepunktet. Also gepunktet schon, aber nicht gewonnen, so.
Lose trifft auf, lose.
Genau, also da hat man schon gesagt, jo, alles klar, heute gibt es entweder ein 6-0 oder ein 1-0. Köln nimmt das Zepter und das Ruder in beide Hände, also beide Hände jeweils eins, kann man so sagen.
Auf dem Geistbock sitzen.
Genau. Oh Gott. Bilder dich jetzt im Kopf, das ist nicht so schön. Was auch nicht so schön war, war halt sehr hohe Sechser, die wir hatten. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich so in letzter Zeit ein bisschen auf meinen, also Egerer ist ja einer meiner Lieblingsspieler.
Ja, ich muss ja sagen, weißt du, ich war ja seinerzeit damals, als er vor 4 Jahren zu uns gekommen
ist. Ja, vor 4 Jahren, genau. Aus Fair, glaube ich. Ne?
Aus Fair, ja. Das ist in der Nähe
weit von weg vom Gütersloh, genau.
Ja, auf jeden Fall war ich ja noch ein bisschen skeptisch dem Kollegen gegenüber und so. Und also er hat sich auch wirklich in mein Herz gespielt, auch in dieser Saison. Das kann ich dir auch so sagen.
Ich muss jetzt noch kurz eine Lanze brechen. Und zwar mein Lieblingsspieler wird diese Saison, glaube ich, Chris Hämlein.
Wow.
Ich muss sagen, der Typ ist einfach ein geiler Typ.
Also, er macht coole Interviews auf jeden Fall.
Also,
Respekt, Junge.
Ja, also nicht nur das Harry Potter Interview, was ja schon ikonisch wird, würde ich fast sagen.
Ja, selbst uns ja quasi zu Dingen inspiriert hat.
Ja.
Podcast-Titel.
Nee, aber auch wie das Interview nach dem Spiel, da muss man einfach sagen, mein Bruder hat das schon richtig erwähnt, man hat einfach gemerkt, dass der Typ mal Kapitän war. Ist halt einfach ein geiler Typ, muss ich sagen. Ich habe ja ihn sehr, sehr hart kritisiert. Ich habe ja auch in unserer Hinrundenfolge gesagt, ich hatte ihn, glaube ich, als größte Enttäuschung aufgeschrieben und habe dann auch gesagt, es ist Zeit, jeder, der in dieser Kategorie steht, sollte eigentlich den Anspruch haben, bester Spieler der Rückrunde in dem Fall zu werden, oder der Saison, genau. Da hatte ich, glaube ich, noch Egerer drin stehen, aber Hämlein arbeitet sich stetig mit jedem Spiel bergauf, selbst bei diesem Spiel, was ja...
Ja, was er gerne noch machen darf, ist ein bisschen weniger Flugshow, ne?
Also, weiß ich nicht, hat damit viel gelbe Karten rausgeholt.
aber es ist so ein bisschen... Es ist ein bisschen Drama Queen.
Ja, ein bisschen Theatralik. Ja, das kommt, glaube ich, wenn man in Kaiserslautern und zweite Liga gespielt hat.
Ja. Naja. Ich meine, hier die Romane von der Rowling, die waren ja auch übertrieben.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, hohe Sechser, also ich tue mir ja weh, Egerer, ich habe ja ein Trikot von ihm im Schrank, aber ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht gespielt hat, weil Egerer ist für mich immer ein bisschen unauffällig und das ist eigentlich gut als defensiver Sechser. Also er hat ja auch immer dafür gesorgt, dass die Defensive ein bisschen stabil ist.
Das ist ja das, was ich ja nicht kritisiert habe, dass man ihn halt im Vergleich zu Thilo auf dem Platz nicht so richtig wahrnimmt. Mittlerweile schätze ich diese Rolle auch.
Genau. Ja, Beere ist ja dann mehr so der offensive Typ, sagten wir ja vorhin auch schon. Aber da die Defensive jetzt ja auch ein bisschen instabiler steht, ist das auch Sachen, die man den beiden definitiv auch ankreiden muss.
Ja.
Aber sei nur so mal gesagt, vielleicht sehe ich das auch alles ganz falsch, will das gar nicht so hochhängen, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, gerade jetzt in diesen beiden Spielen, dass wir wieder so spielen, was wir eigentlich zum Saisonstart schon aus dem Saisonstart gelernt haben und das alles ja
alles schon abgeschafft
haben, damit die Defensive ein wenig wieder steht.
Im Moment, die Defensive haben wir abgeschafft,
ja. Genau, und dann haben wir die Defensive abgeschafft, das war das Problem. Genau. Ja, das Problem ist halt, ne, wenn die Defensive halt steht und du versuchst dann die Offensive ein bisschen zu stärken, meistens ist das so ein Pendel, was hin und her schlägt. Du nimmst von dem einen was weg, damit das andere ein bisschen besser wird. Also ich spreche jetzt einfach mal in Bildern. So kann man das ja beim Fußball eigentlich nicht sagen, aber so habe ich immer das Gefühl, also wir stärken unsere Offensive mehr, dafür ist die Defensive ein bisschen schwächer. Ja, das gesunde Mittelmaß haben wir halt irgendwie noch nicht gefunden.
Nee.
Ja, erste gute Chance hatten wir in der 13. Minute, also Tanku und Bure wieder stark zusammengespielt. Also der Pass von Tanku war echt wirklich Zucker. Der Abschluss von Bure war nicht ganz so Zucker. Das war schade. Also da hätte man schon mit 1-0 in Führung gehen können. Da gab es dann eine kleine Mapner Drangphase. Also ja, ich muss fällt mir auch gerade ein, so wo ich jetzt gerade erzähle, was Thorsten Frings auch noch nicht so gut kann, ist so Spiele hinterher zu analysieren.
Realistisch analysieren, ja.
Ja, also wenn er dann immer sagt, Wir war, also beim Dresden-Spiel, was hat er beim Dresden-Spiel auch noch irgendwas gesagt, wo ich gedacht habe, ja, ist Quatsch, aber ist egal, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Auf jeden Fall beim Viktoria Köln-Spiel hat er gesagt, ja, wir waren ab der 30. Minute ganz klar überlegen. Also habe ich Spiel kontrolliert und so, wo ich denke, ja, Kollege, das stimmt so nicht.
Hat er auf Magenta umgeschaltet.
Ja, also es stimmt einfach nicht. Also das kann man wirklich sagen. Das habe ich beim ersten Mal gucken schon gesehen und beim zweiten Mal gucken habe ich dann mich dann bestätigt gefühlt, dass wir in der ersten Halbzeit die klar unterlegenen Chancen hatten. Dacht man das so? Also der Gegner hatte die besseren Chancen. Ich glaube, das klingt besser. Und wir hatten halt zwei gute Drangphasen, wo wir halt echt gut gespielt haben und halt auch ein Tor machen hätten können. Aber die erste Halbzeit geht ganz klar an Viktoria Köln. Definitiv. Also da gibt es absolut nichts schön zu reden. Auch wenn wir machen das ja auch ab und zu mal vielleicht Fanbrille auf, aber ich versuche dann immer noch realistisch zu sein.
Ja, vor allem du versuchst uns so weit auf den Boden der Tatsachen auch zurückzuziehen, dass du ja halt analytisch nochmal das Spiel komplett durchgehst und dann kriegst du auch nochmal...
Analytisch in Anführungsstrichen, ne?
Ja, also in meiner Welt. Du bist ja auf dem zweiten, ja, also auf unserem Niveau.
Ja, okay,
die Leute an den Ohrhörern wissen schon, was ich meine.
An den Ohrhörern? Okay. Mit Funkempfängern.
Ich meine, wenn du da ein zweites Mal drauf guckst, dann guckst du auch nüchtern drauf. Du weißt, der Scheiß geht 0-1 aus.
Ja, während des Spiels bin ich immer besoffen auch.
Ich meine, du bist da nicht
historisch.
Ja,
ich
bin nicht emotional
krass angebunden.
Klar und neutral.
Ja,
ist egal.
Ich verstehe, was du meinst.
Ich wollte deine Arbeitsweise etwas hervorheben. Du möchtest es nicht, wir machen weiter. 2-3 Großchancen in der Phase.
Oh, du hast die gleichen Notizen wie ich, komisch. Ja. Ich weiß aber, was du mit nüchtern meinst. Du meinst, ich bin nicht emotional eingebunden.
So.
Ja, ist richtig.
Du wolltest mich nicht sagen lassen.
Nee, wollte ich nicht. Ich wollte es selber sagen. Muss aber dazu sagen, das Dresden-Spiel zu gucken war nicht so schlimm, wie das Köln-Spiel zu gucken, obwohl man das Ergebnis kannte.
Was?
Ja, echt? Absolut. Also okay. Weil das Köln-Spiel, das hat Narben hinterlassen, wirklich, in meiner Fanseele.
Okay.
Ja. Ab der 25. Minute wieder bessere Kölner. Ich habe das so ein bisschen runtergerattert. Also die Großchancen werde ich jetzt einfach mal so vorlesen, weil es gibt da sonst eigentlich nichts zu sagen, weil das war wirklich aneinandergereiht. Also so war es halt im Spiel. Also da war nichts dazwischen irgendwie. Außer halt, ja, also nichts Besprechenswertes. Aber
und go!
Ja, es kommt in der ersten, bei der ersten Chance halt Jupp und Hämlein sich so ein bisschen in die Quere. Mhm. Also die haben sich ein bisschen fast umgerannt, also nach Ballverl, also erstmal Ballverlust.
So dilettantisch aus, ne?
Ja. Und ja, Cueto mit einer starken Chance, Erik stark gehalten. Und dann die zweite Chance, die fast genau danach war, Ballverlust im Aufbau. Ja, Thiele, der frei durchrennt und Cueto übersieht, Gott sei Dank, weil der stand wirklich sehr, sehr frei. Aber Thiele, der dann halt den Abschluss gesucht hat und dann drüber geballert hat. Dann gab es noch die Szene danach. Risse bekommt den Ball, liegt zurück auf Wunderlich, der übers Tor schießt. Also das war so eine Szene, wie wir in der zweiten Halbzeit hatten, durch Tanku. Ja, in dem Fall, muss man sagen, war es wieder mal richtig Glück. Da gab es eine Szene, das gab es beim Kaiserslautern-Spiel so ein bisschen. Jupp, der den Ball auf Risse gelegt hat, quasi vorgelegt. Das war der im Kaiserslautern-Spiel schön Kleinsorge vorgelegt. Das hat er vielleicht noch aus Möppner-Zeiten noch. Ja, und dann.
Da ist es noch zu vertreten gewesen.
Ja. Ja, hat den Ball dann Risse und Wunderlich vorgelegt. Erik hat dann auch gehalten. Also das waren wirklich 10 innerhalb von 5 Minuten ungefähr.
Wo man auch sehen
kann,
ganz
deutlich,
ohne Erik hätte der Tag auch ganz schön schwarz ausgehen können.
Absolut.
Und was ich auch schon mal bemängeln muss, nachdem er halt echt ein paar Top-Leistungen gebracht hat, unser Jupp, und sich eigentlich auf die Startelf qualifiziert hat, das war ein sehr schwacher Auftritt, fand ich.
Ja, aber das hast du ja mal.
Keine Frage. Es war jetzt auch nicht, dass ich ihn sofort aus der Mannschaft schmeiße.
Nee.
Aber die Kritik üben wir letztendlich nur auf.
Wenn's, ja, dann ist ja auch
noch. Ist so gewesen.
Das ist so
gewesen. Und hat gelegen,
Jupp. Er ist auch, nein, das kann man so nicht sagen. Aber er ist nicht nur unser Jupp, wie wir jetzt seit dem Spiel kennen, sondern er ist auch
Markus Höhners.
Markus Höhners, Jupp. Also wenn ich mich an diesem Spiel eins richtig gefreut habe.
Herzliche Grüße.
Bester
Kommentator von allen.
Ja, aber auch nicht nur deswegen, sondern auch sonst. Ja. Ist wirklich, also wenn ich einen Lieblingskommentator habe, dann würde ich ihn. Also,
bei Magenta.
Ja, zum Beispiel.
Wobei ich wüsste ehrlich gesagt auch sonst keinen besseren.
Nee, eben. Fußball. Mir fällt auch, den Vergleich muss ich jetzt noch eben bringen zu dem Dresden-Spiel. Der Kommentator, ich glaube Stefan Fuckert hieß er, war er das? Ich weiß es nicht genau. Der hat halt über Dresden gesprochen. Mhm. und nicht über uns. Also Markus Söhner hatte halt immer einen Respekt, genau, Respekt für beide Mannschaften. Aber zum Beispiel hat der andere Kommentator dann auch mal gesagt, ja, hier auf dem anderen Platz spielt ja auch noch Saarbrücken gegen Uerdingen, das ist auch noch interessant für die Dresdner, weil bla bla bla. Ja, und da habe ich gedacht, ja, das ist interessant für die Dresdner, das ist richtig, aber halt auch für uns. Ja, genau, und da muss man halt auch bitte beides auf ein Niveau heben.
Da merkst du halt, oh, jetzt hier ultimative Lobhudelei von Markus Söhner quasi.
Ja, ist ja auch noch.
Da merkst du halt, der Mann steht zur Liebe für den Fußball und nicht für die Kohle.
Richtig, genau.
Um es mal kurz zusammenzufassen. Und das finde ich auch super sympathisch, also dass er halt tatsächlich auch diesen kleineren Verein, wo ich ja uns jetzt dann blöderweise auch mal zuzählen muss, tatsächlich auch den Platz einräumt, den sie eigentlich auch verdient haben, damit, dass sie halt drittligamäßig spielen.
Genau, und dem ersten FC Köln.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank dafür und ich freue mich, wenn du... Ich hoffe, wir haben irgendwann mal die Möglichkeit, uns zu sehen.
Ja, oder
wenn du in Mappen kommentierst.
Ich hoffe auch, ja. Oder vielleicht auch mal eine Podcast-Einladung spreche ich jetzt hier mal aus.
Sehr gerne. Oder möchte, sehr gerne.
Ich muss auch sagen,
wir kommen auch sonst vorbei.
Markus Höhner und Veggie sind für mich wirklich das perfekte Traumpaar als Kommentatorenteam. Und da sei nochmal die Empfehlung gehört, hört euch auch gerne bei den Audioüberweisern.
Genau.
Ist auch ein sehr schöner Drittliga-Podcast, den man sich auf jeden Fall neben unserem sehr gut anhören kann.
Ich hoffe, du hast das auch als Zeitmarke gesetzt, die ultimative Markus Höhner Lobhudelei. Sie endet jetzt, wir gehen zurück zum Köln-Spiel.
Ja. Es gab in der 40. Minute, also das war ja von der 25. Minute ab, dann ungefähr 10 Minuten, also die ersten drei Chancen innerhalb von 5 Minuten und dann dazwischen eigentlich auch nochmal kurz eine kleine Phase, wo halt nicht so viel passiert ist und dann nochmal die letzte Riesenchance von Köln. Da muss man sagen, in 10 Minuten hätte das Spiel wirklich komplett entschieden sein können.
Ja.
Man muss das natürlich immer relativieren, ne? Wenn zum Beispiel die erste Chance fällt, kommen die anderen drei Chancen so natürlich nicht zustande. Das ist natürlich klar. Ne? Aber man muss halt sagen, ja, Dresden hätte von...
Ach, die Sturm- und Drangphase war halt stark.
Köln hätte halt von diesen Chancen mindestens eins machen müssen. Und wenn man 1-0, vielleicht auch 2-0 dann in die Halbzeitpause geht, wäre das aus Meppner Sicht nicht schmeichelhaft
gewesen. Hätte man es mitnehmen müssen.
Ja. Hätte man sagen müssen, ja, ist halt verdient.
Aber natürlich nicht, wenn man der SV Meppen ist, der Erik Domaschke im Tor hat. Da muss man jetzt auch nochmal sagen, wirklich gute Leistung von ihm gewesen.
Von diesen vier Chancen, ehrlich gesagt, Dresden hätte wahrscheinlich alle genutzt, wenn sie die genau so hätten gekriegt. Aber gut, da muss man halt auch mal ein bisschen Glück haben als Meppen.
Und da müssen wir auch sagen, Viktoria Köln steht halt auch mit uns am anderen Ende der Tabelle.
Ja, und das, obwohl die echt eine starke Offensive haben. Also Timmy Thiele, Risse, dann Cueto und Wunderlich, das ist ja schon, oder Bunyaku, der auch noch später reinkam.
Wunderlich übrigens mit seinem 300. Spiel, das dürfen wir ruhig auch mal erwähnen, denke
ich.
Ich glaube, ist schon was Besonderes, 300. Spiel für einen Verein, das ist schon
heftig. Ja, absolut. Mike Wunderlich ist ja auch, glaube ich, ein ganz interessanter, also sympathischer Typ wohl, also keinen, den ich jetzt unbedingt mag oder nicht mag. Sein Vater, den Franz Wunderlich, finde ich ein bisschen unsympathisch, aber ja gut, jedem das seine. Ja, schöner Angriff, sagte ich ja in der 14. Minute. Viele Stationen, auch gutes Kombinationsspiel auch, was ja eigentlich eher so ein bisschen für unsere zweite Halbzeit spricht. Aber auch die erste Halbzeit war schon sehr gutes Passspiel. Nur der Abschluss war schwach. Und das zieht sich leider komplett durchs ganze Spiel. Also das war, da hätte man sagen können, jo, das wäre eigentlich so der Punkt gewesen, der halt auch, also dieses Spiel, das hat wirklich fast gespiegelte Halbzeiten, weißt du? Kölner Drangphase, einmappender Angriff. Wenn das Tor gewesen wäre, wäre es genauso gewesen, wie es halt in der zweiten Halbzeit uns halt passiert ist. Aber da merkte man auch, dass die Scheiße auch wieder am Fuß geklebt hat.
Ja,
dann in die letzte Szene der Halbzeit war noch irgendwie, also Klingenburg, der sich auch irgendwie selber anschießt und dann der Ball nicht reingeht. Also auch wieder völlig frei stand er da. Klingenburg musste eingewechselt werden, weil sich ein Kölner verletzt hatte. Ja. Das muss er vielleicht auch mal ansprechen. Also weiß ich nicht, ob es muss, aber das war halt noch ein bisschen Thema. Also Lorch war das ja, der lag verletzt am Boden. Meppen hat weitergespielt und ich glaube, das müsste die Szene gewesen sein in der 14. Minute. Und da wurde dann halt reklamiert, ja, das ist doch das Gegenteil von Fairplay. Unfair, so.
Ja.
Unfairplay.
Achso, ja, auch da hat ja Markus Höhner quasi noch eine Lanze für uns gebrochen und nochmal erklärt, warum wir das gerade so machen, wie wir es tun.
Ja.
Denn
das ist gebrandmarkt.
Gebrandmarkt, genau.
Und man muss auch sagen, Viktoria Köln hat es in einer Szene genauso gemacht. Da lag halt Himmlein im Strafraum am Boden und die haben auch weitergespielt. Also Ich will da jetzt nicht sagen, das ist gut, das ist nicht gut, aber ganz ehrlich, jeder Verein nimmt immer den Vorteil an, der ihn
kriegt. Mal abgesehen davon war es in dem Fall natürlich nur laut, weil wir halt in Köln zu Gast waren und keine Fans da waren und du halt nur die ganzen Kölner hören konntest.
Ja.
Andersrum, wie du es gerade schon gesagt
hast, ich meine,
es
stand
auch keiner beschwert, ne?
Nee, also es stand auch, es stand noch in der Zeitung, deswegen wollte ich das nochmal eben erwähnen, weil das halt doch anscheinend etwas größeres Thema war. Ja, in der Halbzeit ist
Yannick für Jupp gekommen.
Genau, Yannick ging raus für Yibi. Ein Wechsel, den man sagt, ja, kann man verstehen.
Ja, durchaus ja, wie wir vorhin schon ich habe anklingen lassen, zu Recht in dem Augenblick. Und mit der Hoffnung, dass halt da hinten insgesamt alles noch ein bisschen stabiler läuft. Ne?
Ja, Ose ist dann dafür auf rechts gegangen. Also das haben wir die Saison auch schon häufiger gesehen, dass Ose Rechtsverteidiger spielt. Hat auch wieder gut gemacht. Also Ose auf rechts, ey, das gefällt mir echt richtig gut. Muss ich wirklich sagen. Also bis auf in einer Szene halt. Aber ja, eigentlich kann man jetzt sagen, wenn wir jetzt gegen, das nächste Spiel ist ja gegen den Waldhof Mannheim am Sonntag. Ich habe heute übrigens, fällt mir gerade so ein, nochmal kurz, also off-topic nicht, aber halt den Mannschaftsbus halt vorfahren sehen.
Weiß nicht. Von Mannheim?
Nee, nicht von Mannheim, von Meppen.
So.
Ich weiß jetzt nicht, ob der, inwiefern auf man vielleicht schon irgendwie den vorfährt und morgen losfährt, weil wir spielen ja am Sonntag.
Ach, die spielen ja in Mannheim.
Genau, wir spielen in Mannheim.
Morgen?
Am Sonntag. Nee, keine Ahnung. Ich habe nur den Bus halt zum Stadion vorfahren sehen. Ja, vielleicht auch einfach nur, um ihn da stehen zu lassen, zu parken.
Mannheim ist halt nicht unser Derby, aber so weit.
Nee, Mannheim, ja, aber ist auch nicht nah dran. Also 4 Stunden fährst du wohl oder 5 mit Bus.
5 eher mit Bus, ja.
Ja. Ja, aber keine Ahnung, vielleicht ist der da auch einfach nur hingefahren.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man morgen schon fährt.
Ich auch nicht, aber ich wollte es nochmal erwähnen, weil mich das irritiert hat, dass er vom Stadion stand. Naja, egal.
Vielleicht kann uns ja jemand aufklären. Fahrt ihr tatsächlich schon zwei Tage vorher dahin?
Ja. Erzählt es uns. Unwahrscheinlich ist es nicht, wenn du dann vernünftig trainieren möchtest oder so, das ganze Wochenende schon quasi auf einem Trainingsgelände in der Nähe.
Na gut, wenn du Samstag unbedingt noch ein Abschlusstraining auf dem Trainingsgelände machen willst,
ja,
fährst halt morgen Abend, ne?
Ja. Naja, ist auch Wurst.
Also egal, wenn uns einer
egal, wie
erzählt
wir,
es uns.
Wir egal, wissen. Egal, wie wir die 3 Punkte holen, das ist in Ordnung.
So.
Ja, Meppen war nach dem Wechsel wirklich sofort im Spiel, hatte auch richtig gute Torchancen und auch direkt ein Tor, aber es war leider abseits. Ich habe so geschrien hier, wo ich gedacht habe, ja, so geil, diese Reaktion ist super geil, auch schöner Spielzug und dann abseits. Ich denke so, wieso pfeift der abseits? Der Ball ging erstmal, wurde zurückgelegt auf Tankulic, der halt hinter 5 Leuten stand, wo ich gedacht habe, okay, er kann nicht im Abseits gestanden haben, es war dann nicht abseits, habe ich dann im ersten Moment gedacht und dann in der Wiederholung konnte man sehen, ja, guter Standard leider, klar im Abseits. Und muss man leider sagen, ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber schönes Kombinationsspiel. Daran lag es ja in diesem Spiel auch nicht. Also es war immer der Abschluss. Der hat jetzt auch immer gut funktioniert. Und da habe ich schon gedacht, jo, alles klar, hier nehmen wir 3 Punkte mit heute. Naja. Ja, wir müssen auf die Abwehr eingehen, logischerweise. Also, ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Man hat schon quasi das Gegentor vorweggenommen in der Szene danach. Also man hat wirklich richtig stark gespielt nach vorne und so weiter. Allerdings, wenn es dann mal auf unser Tor ging, das sah in dem Moment nicht gefährlich aus.
Nee.
Das war, ich habe jetzt die Spielminute hier aufgeschrieben.
Ich habe mich unwohl gefühlt während des Spiels. Das ist halt auch so ein Fakt, ne?
Ja, weil Köln halt nicht konsequent genug war. Aber es war halt da so, dass wir halt im Strafraum waren, aber irgendwie die Pille nicht weggekriegt haben. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Man stand halt gefühlt immer so ein bisschen unsicher, aber ja, ich kann es jetzt so ganz genau nicht mehr so festmachen, aber das war halt nach unserem Abseitstor eine starke Unsicherheit in der Defensive und da hat man schon gemerkt, ja, okay, die defensive Stabilität ist nicht da, aber es geht jetzt halt gut nach vorne immerhin. Ja, das, was halt nicht so gut war, man hat sich immer gut bis zum 16er kombiniert, das war auch ein bisschen der Vergleich zum Dresden-Spiel, hier aber noch ein bisschen krasser, dass halt der letzte Pass und die letzte Flanke oder der letzte Torschuss überhaupt nicht ankam. Also es war dann halt so, du stehst, ich sage es immer grob, du stehst am 16er, flankst, rausgeköpft. Du stehst am 16er, passt ihn vielleicht zurück nochmal, passt ihn dann nach vorne an den 16er, schießt kilometerweit drüber.
Ja.
Oder halt, ja, schwach aufs Tor. Also nicht, wenn man denkt, jo, schade, wenn der jetzt irgendwie...
Da hat der Tankokurs-Verschluss auch nochmal so einen auf der Schlappe gehabt, der so richtig weit drüber gebollert wurde.
Ja, es war halt nicht so irgendwie so ein knappes Ding. Genau, das Tanku-Ding wäre halt noch das höchste der Gefühle gewesen in dem Fall, aber es war halt immer so, ja, boah, ey, dann noch so ein Ding zum Abschluss, ja, da lag nicht so richtig das Tor in die Luft und deswegen kann ich auch Kritik doch verstehen aus dem Fanforum, wenn es heißt, das Spiel war halt scheiße, mit so einer Leistung steigen wir ab, ja und nein, also versucht ja immer so ein bisschen das Gute und das Negative aufzuwiegen und das Negative Also das Positive ist dann halt auch schon da, aber das Negative überwiegt halt, wir haben erstens verloren und zweitens waren wir halt einem Tor auch nicht so krass nahe, außer bei dem Abseitsding.
Ja, ich sehe uns halt im Augenblick, wie wir es vorhin auch schon besprochen haben, noch nicht in der Position, alles zu verdammen. Nee. Denn noch sieht es passabel aus. Passabel ist vielleicht noch das richtige Wort. Aber es muss jetzt wieder was kommen. Und ich denke, da sind sich alle einig. Nicht nur wir Fans, sondern die Mannschaft wird es sich auch sein.
Ja, absolut.
Und ein Thorsten Frings hat den Mund ja sehr voll genommen. Von wegen, dass wir tausendprozentig nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden.
Gott sei Dank. Also wenn er das nicht getan hätte, dann hätte ich auch gesagt, du bist falsch da.
Ist vollkommen richtig, aber ist natürlich auch in gewissem Maße eine Bringschuld.
Ja, absolut. Ich meine, noch bringt er sie,
diese noch Schuld. Bringt er sie.
Weil wir stehen mit 5 Punkten Vorsprung immer noch. Das muss man sich auch immer mal ein bisschen vor Augen führen, dass wir halt noch mit 5 Punkten Vorsprung überm Strich stehen. Wir sind zwar 15. was zu einer Zeit vor ein paar Wochen halt noch besser war. Und es kommen auch jetzt, man guckt ja auch so, wer kommt von unten so hoch. MSV Duisburg, lange Zeit letzter gewesen, sind jetzt vor uns. Schönen Gruß an die Pottbolzer auf jeden Fall. Ja. Hier nochmal. Dann guckst du auf Viktoria Köln natürlich, obwohl Viktoria Köln war immer so ein bisschen über uns oder knapp unter uns, aber nicht so krass. Aber das krasseste Beispiel ist natürlich Zwickau, ne?
Ja.
Auch lange Zeit ganz oben gewesen.
Ja, und wie die jetzt abgehen, das ist wirklich Wahnsinn. Die hatten, was habe ich noch gelesen? Irgendwie, die hatten mal 6 Punkte weniger als wir. Und haben jetzt irgendwie 6 Punkte mehr als wir oder so irgendwie so.
Also wirklich, also die sind wirklich abgegangen wie Zäpfchen. Und das muss man sagen, ja, daran könnte man sich ein Beispiel nehmen. Aber das ist immer leichter gesagt als getan.
Richtig.
Aber ja, was willst du machen? Ja, Köln hatte halt auch Chancen, muss man da fairerweise sagen, in der zweiten Halbzeit, die halt auch bei besserer Ausführung gefährlich werden. Man hat gesehen.
Aber an der Ausführung hat es halt gehapert und deswegen habe ich mir halt relativ lange keine Sorgen gemacht.
Ja, eben. Das ist so ein bisschen wie beim Ingolstadt-Spiel. Wir haben ja 2-0 gewonnen gegen Ingolstadt, wie jeder weiß. Und da hatten wir halt auch einen Angriff nach dem anderen auf unser Tor rollen und ich habe mir ehrlich gesagt auch keine Sorgen gemacht. Gut, man führte auch 2-0 relativ früh, aber ehrlich gesagt, man denkt, oh, wenn hier ein Tor fällt, dann geht es nochmal ab. Aber ja, in die Schwulitäten kamen wir gar nicht, dass es dann hätte zum Tor fallen können. Ja, und ja, das war hier auch so ein bisschen, aber mehr so durch Schwäche des Gegners als durch unsere Stärke. Ja, in der 67. Minute war für Bure auch Schluss. Relativ, also doch deutlich früher, als ich gedacht hätte.
Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht in dem Augenblick. Ja. Vor allen Dingen, wen man noch eingewechselt hat.
Ja, Bosic, logisch.
Ich meine, logisch, ist ein Standardwechsel gewesen, aber also, ja, also Bosic hat bei mir halt immer noch mehr den Makler als Bure.
Ja. Es, wenn man Bosic einwechselt, denkt man sich auch, ja, wenn der Gegner 68 ist, geht's vielleicht, aber sonst nicht.
Richtig, das ist das große Problem. Sonst habe ich noch nichts gesehen.
Nee, ist nicht so wirklich viel. Also der muss wirklich noch ein bisschen was bringen. Ja. Da ist eigentlich immer so die Torgefahr mit rausgenommen, weil Bosic ist doch ein etwas anderer Spieler als Bure. Ich weiß nicht, ob Strafraumstürmer das Richtige ist. Er hat es ja im Interview mal selber gesagt, dass er ein Boxspieler ist. Ich will das auch gar nicht abstreiten. Aber unser Spiel braucht ja halt auch jemanden, der nach hinten arbeitet und macht. Das macht er auch wohl.
Ja.
Aber die Torgefahr sehe ich bei ihm ehrlich gesagt noch nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, die Chance, die du
angesprochen hast. Die Torgefahr von Tanku, die war wesentlich höher.
Die war höher, ja. Tanku, 17. Minute, völlig überhastet, übers Tor geballert nach guter Vorlage von Locke. Also Locke, muss ich auch sagen, bester, also mein Spieler des Spiels, würde ich sagen. Ich habe beim Dresdenspiel das rausgenommen, weil da fiel mir keiner ein, den ich hätte nehmen können.
Ihr solltet das sehen, er hat gerade kleine Herzchen in den Augen.
Ja, genau.
Kleine Himmelheitherzchen.
Ja. Nee, aber ich meine, er hat sich das einfach auch verdient. Also er hat
hast du vorhin schon dargestellt,
alles gut. Viele, viele gute gelbe Karten gezogen, hat 2 oder 3 Torschüsse vorgelegt, die dann halt nichts wurden, aber immerhin gute Vorlagen gegeben, die man eigentlich auch hätte verwandeln müssen, aber es nicht getan hat. Von daher würde ich sagen, ja, Hämlein darf auch gerne im nächsten Spiel auflaufen, aber wie es gegen Waldhof ist, da kommen wir nachher nochmal zu. Wo wir jetzt noch zukommen müssen, sind ja 2 Elfmeterentscheidungen.
Ja.
In der 72. Minute gegen Bosic und in der 80. Minute gegen Guda. Gegen Guda ist nach dem Tor natürlich passiert, aber die Szene gegen Bosic war halt auch schon krass. Also er wurde halt niedergerungen im Strafraum und wir haben den Elfmeter nicht bekommen. Das ist jetzt quasi schon der im dritten Spiel ein Elfmeterentscheidung, die gegen uns gepfiffen wurde. Ja, ist halt, ja, man kann jetzt sagen, wir haben nicht, ja, ich wollte sagen, wir können nicht alles auf den Schiri schieben. Da stand es halt noch 0-0. Wenn der reingegangen wäre, würden wir ein anderes Spiel sprechen.
Ja.
Ich will aber jetzt nicht zu sehr auf dem Schiri rumhacken. Das habe ich auf Twitter schon gemacht. Da habe ich meine Emotionen, also ja, ich habe den Schiri erwähnt auf jeden Fall. Ich will da nicht zu krass drauf rumhauen, aber es ist nun mal erwähnenswert, ne? Also für mich beide Elfmeter ganz klare Elfmeter, also auch das zweite.
Ja, der zweite, den fand ich mega heftig auch.
Ja, aber da kommen wir erstmal auf das Gegentor zu, weil das fiel halt ja noch vor der zweiten Meterentscheidung. Und ein ja, Angriff, ich weiß gar nicht, wenn man sich das anguckt, sieht das immer sehr, sehr schlimm aus. Also der Ball, langes Holz von Köln, also viel aus dem Nichts, muss man wirklich dazu sagen, langes Holz von Köln in einen sehr, sehr ungefährlichen Raum erst noch. Thilo holt ihn sich auf der linken Meppener Seite, da steht nur Yibi ja eigentlich Innenverteidiger. Unser Defensivspiel lebt eigentlich auch ein bisschen davon, dass sowohl der Außenverteidiger als auch der Außen... Offensive, das mit der Mittelfeldspieler, auch mit zurückarbeiten, will ich den jetzt nicht krass vorwerfen, weil vielleicht waren wir da im Vorwärtsgang alle und das konnte ich da halt nicht sehen, aber deswegen will ich sagen, okay, Yibi hat halt hinter sich sehr, sehr viel Raum. Das hieß dann, geh doch ran, grätsch ihn doch um, dann hast du den Ball. Ja, aber so einfach kann man es nicht sagen, weil wenn Thiele den Ball einmal vorbeilegt, kann er allein aufs Tor zu laufen. Wir wissen jetzt, wie es ausgegangen ist, von daher wäre alles besser gewesen, also wie es jetzt gelaufen ist, aber logisch. Das kannst du halt vorher logischerweise nicht wissen. Und deswegen will ich hier wieder ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, weil wir danach eine Überzahlsituation im Strafraum hatten. Wir waren 5 Leute im Strafraum, also da waren nicht nur Yibi, sondern halt auch Amin, Bünning, Beere, Egerer und Osi. Also Osi hat sich um die Flanke gekümmert, die halt von Bunyaku kam. Da muss man sagen, also sowohl Yibi als auch Osi haben halt die Flanken nicht so gut verteidigt, weil sie halt durchgegangen sind. Das ist nun mal das Zeichen dafür, dass es halt nicht gut war. Mhm. Aber halt, ja, wenn man im Strafraum in der Überzahl ist, dann muss man eigentlich auch, gut, dass ein Amin gegen einen Wunderlich in den Zweikampf gehen muss, ist halt auch schon wieder ein bisschen irritierend. Aber da merkt man halt, es fehlt in der Szene an Ordnung in der Innenverteidigung oder generell in der Verteidigung, nicht nur in Verteidigung. Dann haben Beere und Egerer sind zu spät zurückgerückt und ein Bünding war absolut in einem Raum, wo man nicht verteidigen kann, weil er hatte keinen Gegenspieler. Warum steht er da? Warum steht er nicht bei Wunderlich? Zusammen mit Amin, also wenn beide den verteidigt hätten, wäre es wahrscheinlich kein Tor geworden. Aber so konnte, und das ist das Traurigste, 2 Leute können halt 5 Leute aushebeln durch eine Flanke und eine Körperdrehung wieder mal. Also ihn einfach mit der Brust angenommen, hat sich gedreht und hat das Tor reingemacht. Also das Tor zu schießen war noch das Einfachste fast, weil er ja halt quasi völlig freistand. Amin tat mir da auch ein bisschen leid, hat das schwach verteidigt, aber man muss einfach sagen, wenn du da wirklich mit 5 Mann stehst, wenn man Egerer und Beere rausnimmt, weil die ja zurückgekommen sind. Aber ein Bünning stand halt da. Ein Amin, Osi und Yibi, die müssen das halt irgendwie doch verteidigt bekommen. Ja, hat nicht funktioniert und so stand es halt 0-1 oder 1-0 und wir hatten halt, also ich habe hier geschrien, das will ich gar nicht, meine Nachbarn tun mir ein bisschen leid. Also das war schon Hammer, ey, was da los war. Ja, dann kam Rama für Hiemlein rein. Rama sofort, muss man sagen, hat im Spiel sofort seinen Stempel aufgesetzt, deswegen hoffe ich, dass er von Anfang an nächstes Mal spielen wird.
Genau,
hat er sofort auch
wieder gut offensiven Druck, finde ich.
Absolut, hat auch sofort die eine Flanke gesetzt, die halt dafür gesorgt hat, dass Guda halt dass Guda den Kopf hinhalten musste. Ja. Also ich gucke mir die Szene immer wieder an und
ja, ich verstehe auch, also es gibt ja diese die Leute, die dann 2 Meinungen, keine Ahnung, ja, schwierige Entscheidungen und sowas alles. Und ich gucke sie mir auch genau wie du gerade gesagt hast, ich gucke mir die Szene an und denke, Guda springt im Prinzip nur nach oben, leicht schräg, um diesen Ball zu erreichen. Der Torwart kommt angerannt wie Sau und rennt quasi in Guda rein, um dann mit seinen Händen diesen Ball zu erreichen. Und das ist nicht Elfer? Die Entscheidung, die verstehe ich halt nicht. Also, die hätte ich auch andersrum nicht verstanden. Da hätte ich immer gesagt, um Gottes Willen, da haben wir viel Glück gehabt, dass wir da keinen gekriegt haben.
Ja.
Meine Fair und Ehrlich war Wunderlich, was glaube ich im Interview auch der gesagt hat.
Können wir uns nicht beschweren, wenn das Elfmeter gibt.
Ja. Genau. Fand ich fair und ehrlich, aber also eine sehr merkwürdige Schiri-Entscheidung.
Fand ich auch. Also wirklich, Rafati hat ja auch gesagt, es war kein Elfmeter. Er hat aber gesagt, der Bosic-Elfmeter war einer. Von daher würde ich eher sagen, ich stimme ihm dann genau umgekehrt zu, weil ich bin ja immer der Meinung, was er sagt, ist genau umgekehrt richtig. Ja, aber wieder interessant, seine Sichtweise, warum der zweite kein Elfmeter war, weil der Torwart klar ballorientiert handelt. Frage ich mich, ob das okay ist, einen voll umzuhauen, wenn du halt irgendwie den Ball erreichen möchtest.
Und ja, so klingt das nämlich. Als ob der da halt Narrenfreiheit hat, ich kann mir umbolzen, wenn ich will, Hauptsache ich berühre mit einem Finger diesen Ball.
Ja, eben, das ist so komisch. Und ich gucke mir das auch immer an und gucke so, ich bin immer noch der Meinung, dass René Guda zuerst am Ball war. Wirklich minimal. Aber ganz ehrlich, wenn du ihm mit beiden Händen in die Fresse ballerst,
ja,
dann ist das halt ein Elfmeter,
beim ja, besten Willen. Genau, das habe ich nicht auch verstanden, warum ich da auf diese Millisekunde drauf gucken kann. Und wenn er mit dem Finger eher da war, er ist wie ein D-Lock, hat er den da umgejagt. Also das ist...
ja. Nein. Aber irgendwie passt das auch zu dem Spiel, also zu beiden Spielen. Wir hatten jetzt ja in beiden Spielen extrem viel Scheiße am Schuh. Und soll keine Entschuldigung sein. Also soll jetzt nicht heißen, ja gut, dann kannst du halt nicht gewinnen, sondern ja, du musst halt irgendwie die Tore machen, gerade in der zweiten Halbzeit.
Wenn ihr tatsächlich morgen schon los wart, packt das Polierzeug ein.
Ja, ja, richtig.
Genau. Alle schick sauber machen. Dann klappt es auch mit den Punkten.
Ja, deswegen auch. Wir spielen jetzt ja gegen Waldhof Mannheim und gegen KFC Uerdingen. Das sind beide Spiele, die wir in der Hinrunde gewonnen haben. Das heißt, ich erwarte 6 Punkte. Sonst geht meine Rechnung wieder nicht auf.
Ja, echt. Und das können wir uns nicht mehr erlauben.
Nicht mehr so richtig. Deswegen. Also 4 Punkte ist Minimum. Also Minimum. Gut, egal. Wir lassen das Spiel noch eben zu Ende sprechen. Also Rama hat wirklich den Spiel seinen Scheppel aufgesetzt, wie ich vorhin schon sagte. Ja. Insgesamt kamen wir doch zu wenig. Die letzten Minuten, Pio und Krüger kamen noch rein. Krüger, tut mir auch leid. So.
Nee, nicht mehr. Das war jetzt ein bisschen hart, aber im Augenblick sehe ich keinen Platz auf dem Feld für ihn.
Nee, ich auch nicht. Also irgendwie, wenn ich Krüger sehe, denke ich so, ja, okay, dann nehmen wir halt einen Spieler raus.
Spiel ist vorbei.
Ja, so ist es nicht, aber ist da. Er,
die Gefahr ist nicht dabei.
Nee, das ist das Problem. Ja. Er ist vielleicht noch nicht ganz so weit, also vielleicht sind solche Spieler, solche Spiele nicht, aber vielleicht ist es immer wichtig, dass er seine Minuten kriegt. Das, nicht vielleicht, das ist wichtig auf jeden Fall. Trotzdem, irgendwie... Schwierig. Ja, Pio für Egerer dann noch. Standardwechsel, ja. Aber auch er hat dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken können. Das konnte wirklich nur Rama.
Ja, und der hat es wirklich top gemacht und das ist halt auch der Hoffnungsträger jetzt für die kommenden Spiele, meiner Meinung nach.
Ja, ich habe nach dem Tor ehrlich gesagt ausgemacht. Also ich konnte mich noch halt daran erinnern. Es waren hochdramatische Minuten, aber ereignislos. Trotz 5 Minuten Nachspielzeit. Man hatte auch nicht irgendwie das Gefühl, da liegt ein Tor jetzt in der Luft. Wahrscheinlich noch ein paar Minuten weiterspielen können, da wäre nichts geworden, selbst ohne Mannschaft von Köln.
Ja, man hat angerannt, aber es kam nichts dabei rum.
Nee, es war leider ungefährlich, das war das Problem.
Ja. Ja, Mannheim kommt jetzt.
Ich bin ja da, wir sind uns ja beide einig, dass Rama wieder spielen muss.
Definitiv.
Und es gibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit, dass Rama spielt, und das ist, dass man Hämlein rausnimmt. Finde ich ehrlich gesagt doof, weil ich möchte Hämlein ehrlich gesagt nicht rausnehmen, weil Hämlein richtig gut spielt. Man könnte jetzt sagen, okay, Hämlein rein erst vielleicht oder Rama halt zuerst rein oder dann in der Halbzeit wechseln oder während das Spiel ist erlaubt.
Ja.
Aber ich hatte mir, oder mein Bruder hat mich auf die Idee gebracht, ehrlich gesagt, dass man Hämlein vielleicht auf die 10 setzt. Für Tanku. Also okay. Tanku mal eine kleine Pause gönnt.
Ja, den könnte auch wohl mal
vertragen. Könnte mal vertragen. Tanku ist unersetzlich.
Es hat übrigens, glaube ich, bis zu 70. Minute oder so gedauert, bis ich gecheckt habe, dass Tanku halt die Maske nicht mehr trägt.
Ja, stimmt. Ja, gut, das habe ich noch ein bisschen früher schon gesehen, aber es hat auch im Spiel ein bisschen gedauert, bis ich dann. Aber man sieht ihn ja auch nicht so ein großer Name, so ein bisschen. Nee. Aber insgesamt fände ich, gerade da jetzt ja immer noch eine englische Woche auf uns zukommt, vielleicht wäre es mal angebracht, Tanku wird ja immer doch ausgewechselt. Und vielleicht wäre es mal gut, wenn man ihn von Anfang an rauslässt. Hämlein ist kein Spieler für die 10 eigentlich. Er ist ja ein klarer Außenspieler, aber auf rechts funktioniert er nicht. Das haben wir gesehen. Links hätte ich gern Rama, rechts von mir aus dann Guda und in der Mitte vielleicht Hämlein. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, weil spielstark ist er.
Ja.
Gute Dribblings zieht er auf jeden Fall auch. Warum nicht auch auf die 10? Ich weiß jetzt nicht, Spielmacherqualitäten, ob er die so krass hat. Das wird nicht so kommen, ehrlich gesagt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Trotzdem fände ich das halt gut und das wäre eine Möglichkeit, halt auch Rama spielen zu lassen. Sonst wüsste ich nicht, was man noch verändern kann. Ich würde Jupp wieder spielen lassen, ehrlich gesagt, auf rechts und Ose dann in der Endverteidigung und Hibi wieder auf der Bank erstmal. Aber ich würde mich auch mit jeder anderen Verteidiger-Reihenfolge, Aufstellung so anfreunden, also ob jetzt Ose dann auf rechts geht. Habe ich auch gar keine Bauchschmerzen mit, das ist kein Problem. Wir haben dann den Luxus sozusagen da wechseln zu können, wie wir wollen. Nur muss halt ein bisschen Stabilität reinkommen. Aber ich sehe jetzt die Stabilität weder gefährdet noch gewonnen, wenn Ose auf rechts geht oder Yannick auf rechts geht und Yibi hat in der Verteidigung spielt. Das sind halt alles so, ja, wie gesagt, Wechsel, die sind alle verständlich, können wir alle machen. Und ja, man muss halt jetzt nur irgendwie das Spiel so ein bisschen an uns ziehen.
Richtig.
Gegen den Waldhof ist immer so Wundertüte. Ich kann die ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da als krasser Außenseiter oder als gleichwertig oder als leichter Favorit reingehen. Die stehen über uns. Die stehen haben auch, glaube ich, nichts mit dem Abstieg irgendwie zu tun. Aber Uerdingen ist halt immer mal für den Klopper gut. Und warum nicht gegen uns?
Besser nicht.
Ja, also ein Klopper, also wenn wir die, ich meinte damit so ein Aussetzer, dass die halt
so verkacken. Ein Klopper ist mal andererseits ein Aussetzer, aber gut. Ja, dann habe ich dich falsch verstanden und
oder ich habe mich falsch ausgedrückt.
Kann auch gut sein.
Ja.
Ich habe mir zum Schluss noch ein Thema aufgeschrieben und das können wir eigentlich nicht unter den Tisch kehren lassen, weil es Ted Tatamusch ist, der unseren Verein verlässt.
Ja.
Und zwar zu einem Verein, Dortmund 2, der nächste Saison vielleicht auch dritte Liga spielt. Fragt man sich, wie funktioniert das? Also beim Meppen kriegt er keine Spielpraxis und geht dann zu einem Verein, der jetzt oben in der Regionalliga mitspielt, um einen nächsten Karriereschritt zu machen. Aber ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
Ja, schwierig. Also wenn er glaubt, dass er den nächsten Karriereschritt machen kann, ich bezweifle das tatsächlich, denn wenn er so ein Talent ist, dann hat er im Zweifelsfall bei einem Verein wie Meppen höhere Chancen, seine Spielminuten zu kriegen, als bei Dortmund 2, wo sich die Leute bis die Köpfe einschlagen werden, um auf den Platz zu kommen.
Ja.
Interessant an der ganzen Geschichte war ja, dass Heiner Beckmann ja im Interview auch gesagt hat, der Vertrag lag ja schon seit Sommer da.
Ja, heftig. Ja.
Dass er hätte für Meppen unterschreiben können und der hat es bis jetzt nicht unterschrieben. Finde ich auch schon ein deutliches Zeichen von Ted selbst, muss ich sagen.
Mhm.
Also, dass er gar nicht so großes Interesse hatte, dabei Meppen zu bleiben. Dann soll er gerne ziehen, soll er gucken, ob er sich da tatsächlich ausleben kann. Allein der Glaube fehlt mir, aber ich wünsche ihm alles Gute.
Ja.
Weil letzten Endes, gut, wir haben mit Sicherheit nächstes Jahr wieder ein Stürmerproblem, aber aktuell ist halt ja in der Mannschaft auch einfach kein Platz für ihn gewesen.
Genau, deswegen, ich kann das verstehen, dass er den Schritt dann zurück oder auf die gleiche Ebene geht zu Dortmund 2, weil ich glaube, dass das gerade die zweiten Mannschaften gute Ausbildungsvereine sein können, weil er kann sich da quasi ohne Druck oder da kannst du als Verein ohne Druck ihn aufstellen. Dortmund 2 wird, so wie Bayern 2, weißt du, eigentlich, wenn die aufsteigen sollten, wahrscheinlich mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben. Und selbst wenn, dann nimmst du halt ein Jahr Regionalliga wieder mit. Und wenn sie jetzt nicht aufsteigen sollten, dann ist die Chance noch höher für Ted, dass er spielt in der Regionalliga. Und ich glaube halt, dass es funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass er da einen großen Schritt macht, dass er vielleicht nicht der nächste Erling Haaland wird. Aber ich glaube halt, vielleicht so ein Stefan Tigges, der auch von Osnabrück nach Dortmund gegangen ist und jetzt einen Profivertrag gekriegt hat. Also kann auch alles funktionieren. Ich traue ihm das zu. Ich glaube, dass er das hat. Und ich will aber auch nicht das so jetzt sagen, dass der SV Meppen da groß schuld dran ist, dass man ihm da keine Spielminuten gibt. Das gab es ja dann auch die Meldung, dass man dachte, aber wieso kriegt denn so einer bei uns dann keine Spielminuten? Weil wir sind in einer ganz anderen Lage als ein Dortmund 2 oder ein Ausbildungsverein von einem Bundesliga-Club.
Für uns geht's um alles.
Für uns geht's um alles. Wir können das nicht riskieren. Das bringt dann erstens auch Unruhe ins Team wahrscheinlich rein, wenn du jetzt zwanghaft versuchst, einen Spieler auszubilden unbedingt. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie das für den SV Meppen auf lange Sicht besser wird, ist, wenn man Meppen 2 stärkt. Also die jetzt in der Bezirksliga spielen, die zweite Mannschaft, die muss halt zwingend mindestens eine Liga hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob nach der Bezirksliga schon die Oberliga kommt oder kommt da noch Landesliga zwischen. Ich habe keine Ahnung. Aber Meppen 2 muss zwingend in die Oberliga rein, wenn das überhaupt machbar ist, wenn wir dritte Liga sind, aber eine Liga muss dazwischen sein, oder?
Ja, richtig.
Ja. Da muss man rein, weil er hat ja in der Bezirksliga viele Tore geschossen. Aber die Bezirksliga ist halt einfach kein Maßstab, um einen Spieler von einem Drittligaverein auszubilden. Das geht einfach nicht.
Da gebe ich dir vollkommen recht, aber um dieses zu gewährleisten, musst du natürlich auch Stabilität in die ersten Herren reinkriegen.
Ja, deswegen, ich will
das den SV Meppen. Diese Saison zum Beispiel auch gerade nicht, das ist ein großes Problem.
Ja, absolut, deswegen, wann hat er ein Tor für uns gemacht, als wir den Klassenerhalt sicher hatten und als es für uns um gar nichts mehr ging und in einem Spiel gegen Groß Asbach, also ein schönes Tor gemacht, ne? Aber Groß Asbach war jetzt auch kein Gegner, ehrlich gesagt, in dem Fall und wir müssen halt gucken, gerade wenn wir im Abstiegskampf sind, können wir nicht experimentieren, dafür ist halt die zweite Mannschaft da, ne? Auch bei den Bundesligisten, das ist halt ein Ausbildungsding und unsere zweite Mannschaft muss stärker werden, unser Jugendleistungszentrum muss stärker werden. Oder Jugendnachwuchszentrum, wie heißt das?
Leistungszentrum,
irgendwie so. Und da können wir nicht drauf bauen, dass der SV Meppen, die erste Herrenmannschaft, dafür da ist, um Spieler auszubilden. Wenn außer sie sind so krasse Ausnahmetalente, dass die Leistung da halt fürspricht. Und das hat sie bei Tess ja einfach nicht. Man hat ihn ja öfter mal Spielminuten gegeben.
Was du ja zum Beispiel bei einem Dennis Undaff gemacht hast, muss man ja auch sagen.
Ja gut, Dennis Undaff ist keiner, den wir ausgebildet haben, in Anführungsstrichen.
Also, doch, der hat seine Ausbildung hinter Porsche erfahren, finde ich.
Ja, okay. Ja, man könnte mal Lars Bünding ist zum Beispiel so ein interessanter Fall auch. Der kam ja von Dortmund 2. Mhm. Aber gefühlt haben die ihren ersten Ausbildungsschritt halt schon gemacht. Für Bünding, der macht halt seinen zweiten Karriereschritt bei uns. Und bei Chad ist es witzigerweise umgekehrt. Oder der muss vielleicht noch seinen ersten eher machen. Dennis Undaff, ja, der kam ja auch von Braunschweig 2 zu uns. Hat dann halt hinter Proschwitz die Ausbildung quasi genossen. Ja, er hat aber auch mehrere Minuten gemacht. Und der hat immer durchblitzen lassen. Der ist wichtig für uns. Ted hat das nicht durchblitzen können, lassen können. Und deswegen glaube ich halt, dass für ihn ein Schritt zurück, schade, dass es halt nicht für Mappen 2 war, weil es halt leider nur Bezirksliga ist, geklappt hat. Ich will auch nicht zu sehr auf Mappen 2 rumhacken, ehrlich gesagt. Aber das, ich glaube, die spielen auch ganz gut mit in der Bezirksliga. Da wird auch gute Arbeit geleistet, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn die halt ja höher kommen, sehe ich halt auch Chancen für unser Jugendleistungszentrum und halt auch für junge Leute bei uns in der ersten Liga, in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Nur ist dieser Schritt wahrscheinlich dieses Jahr zu früh, nächstes und übernächstes wahrscheinlich auch noch. Das Jugendleistungszentrum, hier, David Rosogic kriegt ja einen Job in Anführungsstrichen, ja. Der macht ja die U15. Ja, das ist ja auch super, das freut mich sehr für ihn. Hat er ja auch bei uns im Podcast gesagt, dass das wohl sein Ziel ist, da Jugendtrainer zu werden. Das freut mich, dass der von Mappen ihm da die Chance gibt. Da
müssen wir dringend nochmal ein Interview führen.
Absolut, auf jeden Fall. Das Jugendleistungszentrum ist sowieso ein Thema, über das ich gerne mal sprechen möchte. Ja. Wie da jetzt gearbeitet wird und so, wie es da weitergeht. Man hat ja da Anstrengungen bemüht, dass das halt etwas aufgebaut wird und auch vom DFB verifiziert wird.
Ja, soweit sind wir
noch nicht. Nee, sind wir noch nicht, ja. Aber das ist sozusagen der Plan.
Das ist der Plan, aber dank Corona noch nicht erfüllt.
Ja, das ist nun mal so. Corona hat da halt zwischengegrätscht.
Wie auch immer, ich denke, wir können zusammenfassend sagen, wir wünschen Ted alles Gute
soweit. Absolut.
Und er ist ein Mappner Jung und deswegen werden wir ihn nicht ganz aus den Augen verlieren und mach den Job da gut und dann kommst du wieder und battles hier die dritte Liga in die
Runde. Ja, und selbst wenn er so eine Karriere wie Dennis Undaff macht, um den Vergleich nochmal gerne zu ziehen, ist es mir auch recht. Ne? Dann soll er halt gerne auch Tore schießen für Vereine, die nicht Lila tragen. Dann ist alles in Ordnung.
Dann ist alles in Ordnung.
Dann will ich auch nicht böse drum und dann will ich auch nicht hören, ja siehste, der konnte es doch, Mappen hat ihm nicht die Chance gegeben. Das sind halt andere Voraussetzungen, die ich jetzt versucht habe, irgendwie zu erläutern. Und ich
glaub, ist klar geworden.
Ja, ich hoffe doch. Ja, dann war es das für heute sozusagen. So jetzt Waldhof Mannheim kommt nochmal, wie wir sagten. Und danach KFC Uerdingen am Mittwoch. Also wir spielen Sonntag, Mittwoch und am Sonntag dann wieder gegen Bayern 2. Also es sind wichtige Spiele. Alles Spiele, die man nicht verlieren darf. Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesagt. Ja, ich hoffe, aus diesen drei Spielen nehmen wir
mindestens 6 Punkte mit.
Ja, 6. Ich hätte jetzt mindestens 5 gesagt. Also ein Sieg und 2 Unentschieden wäre schon in Ordnung. Ja. Aber alles, was darüber geht, wäre super und wichtig. Auf jeden Fall keine Niederlage, dann ist es wahrscheinlich auch schon in Ordnung. Obwohl 3 Unentschieden auch nicht so super wären. Allerdings traue ich der Mannschaft auf jeden Fall zu, keine Niederlage und Siege zu holen.
So ist es. In der Hoffnung verbleiben wir und dann hören wir uns alsbald wieder.
Jo.
Bis dann.
Ciao.